Habt ihr noch Luft? Habt ihr noch Geduld für eine Predigt? Dann will ich das tun. Wir sind ja dankbar für das Wort Gottes, das wir regelmäßig lesen. Ist euch schon aufgefallen, dass ein großer Teil unserer Bibel Prophetien sind? Die Offenbarung zum Beispiel ist ein ganzes Buch, nur Prophetie. Und deshalb möchte ich heute Morgen so ein bisschen was über Prophetie sagen. Natürlich nicht über alle. Da gibt es über 180 schon erfüllte Prophetien. Da säßen wir heute Abend noch. Ich habe zwei Haupt rausgewählt. Einmal die Prophetie auf Israel und die Prophetie auf Jesus. Und weil es Israel ist, will ich mal unser Fähnchen aufhängen, ne? Israel ist ja so ein Thema, muss ich so machen, das heute immer mehr auch in den Medien zu hören ist. Kaum eine Tagesschau, die nicht Israel erwähnt oder den Antisemitismus, der ja doch auch in Deutschland wieder wächst. Ich möchte uns heute auch mit den Prophetien, die ich erwähnen kann, die Liebe zu Israel bringen. Denn wir Christen sind in den Baumstamm Israels eingepflanzt. Und wer sollte schon seine Wurzeln hassen? Ne? Das tun wir nicht, sondern wir lieben Israel und bekennen, das werden wir nachher an den Prophetien noch sehen, dass Israel heute noch Volk Gottes ist. In einer etwas abgewandelter Form, als wir uns das wünschen, aber es ist so und darüber will ich heute sprechen. Ich habe dazu einige Folien gemacht. Ihr seht jetzt schon, warum es Prophetien gibt. Warum kennen wir Prophetien? Aus einem einfachen Grund. Die Offenbarung fängt mit diesem Vers an. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm, dem Johannes, gegeben hat, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss. Also Gott tut nichts, wenn er nicht vorher seinen Knechten, also uns, gesagt hat, was er tun will. Und dadurch hat er ganz unterschiedliche Prophetien. Das ist hier zum Beispiel der Johannes, der hat, als er auf dem Kloster auf Patmos verbannt war, einen ganzen Film gesehen. Diesen Film, den er als Offenbarung da niedergeschrieben hat. Ne? Es gibt noch andere Formen, dass es vielleicht nur ein Bild ist oder ein Wort, das der Heilige Geist gibt. Oder noch interessanter, ihr kennt die Geschichte bei Daniel, da ist bei dem Gastmahl des Belsazar, der ein ungerechtes Regierung geführt hat, plötzlich eine Hand an der weißen Wand zu sehen, die etwas schreibt. Mene, mene, tekel, ufasim. Geprüft, geläutert und beendet. Gott hat das Königreich, dem Belsazar, damit beendet. Auch eine Form der Prophetie, die er dort erlebt hat. Und in der Geschichte heißt es, er wurde bleich. Ne? So hat Gott eingegriffen. Aber das Fantastische, deshalb habe ich es heute gewählt, ist, dass wir darüber staunen. Ne? Wir haben einen Gott, der uns vorher sagt, was er tun will. Das gibt es in keiner Religion. Erfüllte Prophetien. Wollen wir mehr Beweise haben, dass wir einen lebendigen Gott haben? Brauchen wir nicht. Er hat uns ein Wort. Wir können nachgehen. Ich mache einige Beispiele, die uns das zeigen. Fangen wir doch an bei der Zerstreuung Israels. Ich habe jetzt keine Prophetie genommen, die sich zu biblischen Zeiten erfüllt hat, sondern Prophetien, die nach der Zeit ist, nämlich aus dem Ungehorsam, dass Israel Jesus nicht als ihren Messias anerkannt haben, werden sie zerstreut. Und das ist schon ganz früh gesagt worden, nämlich im 5. Mose lesen wir, ich lese ein bisschen vollständiger, von Kapitel 28, von Vers 64, denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde bis ans andere, und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, und deine Väter, und dann steht da Doppelpunkt, Holz, Stein, gemeint ist Götzen aus Holz und Stein, die ihr bei den anderen Völkern angebetet habt. Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben, und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben und erlöschende Augen und eine verzagte Seele. Und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht mehr sicher sein. Habt ihr sicher im Hinterkopf, wenn ihr das hört? Das sind die Leiden, die das Volk Israel in den Jahrhunderten von ihrer Vertreibung, die mit der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 begonnen hat, irgendwas sehe ich jetzt nicht. Du hast es richtig gemacht. Ah ja, im Blauen, das meinte ich jetzt. Ne? Die Jahreszahlen, an die ich erinnere. Vor Jesus war es so, dass das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt war. Das war 722 vor Jesus. Da sind, bitte? Ja, ja. Da sind die 10 Stämme, also der nördliche Teil von Israel, in die babylonische Gefangenschaft geführt worden. Und von denen weiß man bis heute nicht, wo sie geblieben sind. Dann aber, einige Zeit später, im Jahre 597, sind die Juden dann, das waren die restlichen 2 Stämme, die sind in die babylonische Gefangenschaft geführt worden, aber sie sind nach 70 Jahren wieder zurückgekommen, haben wieder Jerusalem aufgebaut und waren im Lande, denn aus diesem Volk ist unser Herr Jesus geboren. Ne? Dazu sind sie wieder zurückgeführt worden, aber dann haben die Römer im Jahre 70 Jerusalem zerstört und damit die Vertreibung vorbereitet, die dann im Jahre 135 nach Christus endgültig war, sodass die Erfüllung, die wir gerade im Mose gelesen haben, tatsächlich erfolgt ist. Und das kennen wir ja aus der Geschichte, dass die Juden in alle Länder der Erde vertrieben sind. Aber Gott vertreibt nicht nur, er bringt auch wieder zurück. Und das hat schon der Prophet Jesaja in Kapitel 16, Vers 15 gesagt: So wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hat. Interessant ist dabei, dass er sagt Norden. Was liegt nördlich von Jerusalem? Moskau. Aus Russland sind bis jetzt 1 Million Juden in Israel eingewandert. Als wir da waren, haben wir eine messianische Gemeinde erlebt, die hat russischen Gottesdienst gefeiert. Es gibt aber auch jüdische Synagogen, in der Russisch gesprochen wird, weil 1 Million schon allein aus Russland da sind. Das sind aber noch nicht alle. Man schätzt, dass in Russland 2 oder 2,5 Millionen Juden wohnten, und da wird es noch einen weiteren Rückzug nach Israel geben. Weiterhin sind noch 2 Millionen Juden aus allen anderen, also über 100 Ländern, schon jetzt wieder in Israel. Eine Bestätigung dafür, dass Gott noch mit seinem Volk arbeitet. Das hat es in der Geschichte nirgends gegeben, dass ein Volk, das verstreut war, wieder in ihr Land zurückkommt. Alle anderen haben sich aufgelöst. Völkerwanderung kennt man alles, ne? Die haben woanders dann wieder ihren Sitz haben. Unsere deutsche, germanische Geschichte sagt das ja auch. Aber dass ein Volk wieder zurückkommt, das ist Gottes Handschrift. Noch einige Daten dazu, wie das geschehen ist. Das Sehnen Israels war immer so, dass sie sagten, wenn sie sich getroffen haben, auf Wiedersehen in Jerusalem. Das war schon seit Jahrhunderten ihr letzter Gruß, dass sie sich sehnten, wieder in Jerusalem zu sein. Aber der erste größere Rückzug, Exodus heißt es ja, der war 1882. Und wir können von da aus sagen, da beginnt eine entscheidende Zeit. Und es kam dann zur Gründung, das kennt ihr, 1948, dass der Staat Israel gegründet wurde. Aber immer auch mit kriegerischen Einheiten. Schon mit der Gründung haben die Nachbarvölker gesagt, die wollen wir nicht haben, die jagen wir ins Meer. Ne? Das war, ist heute noch ihr Vorhaben. Und wenn man das mal, ich kann jetzt die einzelnen Zahlen, die wäre zu lang, nicht alle sagen, aber alle Länder, arabischen Länder darum, Ägypten, Iran, Irak, Libanon, alle haben sich gegen das kleine Volk Israel gestellt mit dem Unabhängigkeitskrieg, der auch 1948 stattfand. Und in erstaunlicher Weise, Israel hat gewonnen, hat ihr Land einnehmen können und sogar noch erweitern können. Da gibt es Berichte von Wundern, die Gott getan hat, wo ein einziger Panzer zig andere in die Flucht gejagt hat. Dinge, die normalerweise so nicht laufen. Gott hat seine Hand auf seinem Volk und diese Rückführung ist ein besonderes Merkmal. Die Bibel sagt, wenn Israel wieder im Lande ist, dann beginnt die Endzeit. Und das können wir sagen, mit 1882 begann die Endzeit. Aber Israel musste sich noch weiterhin mit Kriegen immer wieder behaupten, weil die Völker drumherum nicht einverstanden waren. So habe ich hier noch aufgeführt, den Suezkrieg 1958, den Sieben-Tage-Krieg 1987. Und da war das Entscheidende, dass Ost-Jerusalem dazugewonnen wurde. Bis dahin kamen sie nicht an den Tempelberg, was ja sehr entscheidend ist für die Juden, am Tempel zu beten. Ne? Und jetzt wurde mit dem Sieben-Tages-Krieg auch Ost-Jerusalem eingenommen, sodass sie an die Klagemauer konnten. Ne? Oben auf dem Tempelberg noch nicht so. Sie haben zwar die Oberherrschaft, aber sie lassen das den Moslems, weil da ja die Al-Aqsa-Moschee und die große goldene Kuppel steht. Ne? Da geht es ja immer noch drum, wird da noch ein dritter Tempel gebaut oder nicht. Und dann genau am Feiertag Yom Kippur war 1973 wieder ein Kampf gegen Israel, um sie aus dem Lande zu jagen. Aber Gott hält seine Hand über seinem Volk und bewahrt sie. Auf der nächsten Folie habe ich einen Mann erwähnt, Eliezer ben Jehuda. Er hat sich Verdienst gemacht um die Sprache Israels. Hebräisch ist eine bis dahin tote Sprache gewesen. Das Alte Testament ist in Hebräisch geschrieben, aber es hat niemand gesprochen. Ne? Im Alltag kam jeder, wir kennen das Jiddisch oder die verschiedenen Sprachen, weil die Leute ja aus verschiedenen Ländern kamen. Da haben sich andere Sprachen entwickelt. Jiddisch ist so ein bisschen mit Deutsch verwandt oder es gibt sicherlich auch Verwandtschaft mit dem Russischen. Ne? Aber es gab keine einheitliche Sprache für Israel. Und dieser gute Mann, der hat die Sprache wieder lebendig gemacht. Er hat sowohl das, was an schriftlichen Vorlag wieder belebt, und hat neue Worte einfach erfinden müssen. Denn im Alltag gab es Dinge, die in der Schrift nicht so waren. Und er hat manche aus anderen Sprachen genommen, aber er hat das neue Hebräisch wieder zum Leben gebracht. Und das steht schon in Jesaja 19, Vers 18. Zu der Zeit werden 5 Städte im Ägyptenland die Sprache Kanaan sprechen und bei dem Herrn Zebaoth schwören. Das heißt, also nicht nur Israel, sondern auch noch ein paar Nachbarländer werden noch in diesem Hebräisch mal sprechen. Bis jetzt ist es nur die Sprache Israels, und auf den Straßenschildern, die wir gesehen haben, waren meist 3-sprachig, Hebräisch, Arabisch und Englisch. Ne? Aber die Sprache Israels ist Hebräisch, und daran hat sich der gute Ben-Jehuda verdient gemacht. So hat sich auch diese Prophetie erfüllt. So, jetzt gehen wir zu unserem Herrn, die Prophetien auf Jesus. Da gibt es zwei Sorten von Prophetien, und die haben die Israelis oder die Juden verunsichert. Es gibt einmal die Prophetie auf den leidenden Gottesknecht und das andere auf den König, der kommt, Messias König. Ne? Und sie haben immer den König erwartet. Ne? Nur wir wissen, zunächst kam der leidende Messias. Ne? Und auch das ist im Jesaja hat ja sehr viel darüber. Viele Prophezeiungen, die Jesaja getroffen hat, sind in Jesus eingetroffen. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Einer der bekanntesten Verse, die wir kennen. Und da ist auch wieder dieser Unterschied der Auslegung. Die Juden sagen, das sind wir Juden. Wir haben durch die Jahrhunderte leiden müssen. Ne? Die sagen, der Gottesknecht, das sind wir Juden. Ne? Wir aber wissen, eine klare Prophetie auf unseren Herrn und Heiland, der unsere Schuld auf sich genommen hat. Nun habe ich so ein kleines Zeitbild hier unten noch hingemacht von dem Kommen Jesu. Danach geht ja unsere Zeitrechnung 0 vor Christus bis hin zu unserer Zeit auf der rechten Seite. Nochmal, was ich vorhin gesagt habe, die Rückkehr Israels 1882 ist die prophezeite Anfang unserer Endzeit. Wie lange sie noch dauern wird, hat sich unser Vater im Himmel vorbehalten. Selbst Jesus wusste es nicht, wann er wiederkommt. Das hat er dem Vater überlassen und er entscheidet. Aber an den Ereignissen, an den Prophetien, die wir haben, sehen, dass es nicht mehr lange geht. Stellt sich die Frage auf dem nächsten Video, warum dauert es so lange? Ne? Wir sagen, da sind ja jetzt schon, wenn wir die Apostel lesen und die Hinweise, dann hört sich das so an, als wenn das schon alles zur Zeit der Apostel geschehen konnte. Ne? Wartet, der Herr kommt bald. Ne? Und wir wissen, da sind jetzt 2000 Jahre drüber gegangen. Warum ist das so? Und die Prophetie haben wir in Jesaja 49, Vers 6. Sondern ich habe dich auch zum Licht Israels gemeint. Ne? Oder spricht erstmal den Propheten an, aber gemeint ist auch Israel. Ich habe dich zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Das ist das Ziel Gottes. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und deshalb kommt Jesus erst wieder, wenn das letzte Volk die Botschaft von Jesus angeboten bekommen hat. Ich habe letztes Mal in meiner Predigt gesagt, wie viel Bibeln, in wie vielen Sprachen die Bibel schon übersetzt ist oder Teile davon. Und ich glaube, es gibt nur noch 3 Völker, die nicht erreicht sind. Auch daran sehen wir, dass wir ziemlich am Ende der Endzeit sind. Aber bis das was Gott vorhergesagt hat, eintrifft. Erst dann kommt Jesus wieder. Und es kommt ein König wieder. Und dazu lesen wir in Jesaja 11 die Prophetie, sondern, und hier ist auch Jesus gemeint, er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden. Ein Hinweis auf die Herrschaft, die Jesus dann eintritt, wenn er sichtbar für diese Welt wiederkommt. Ich lese gerade ein Buch, ein weltliches Buch über Prophetien. Es hat ja verschiedene weltliche Propheten gegeben, die so gesagt haben, was mal geschieht. Und da ist interessanterweise eine Prophetie oder eine Zusammenfassung von Prophetien, die sagen, Deutschland wird wieder eine Monarchie, nachdem der ganze Chaos vorbei ist, wird Deutschland eine Monarchie. Ja, wie gesagt, stimmt ja. Wenn Jesus wiederkommt, haben wir Monarchie, ne? Das können die Weltlichen natürlich nicht so schreiben, aber ich fand diese Übereinstimmung so schön. Unser Herr kommt und er ist ein herrschender Messias. Und alle Welt wird die Knie beugen müssen vor unserem Herrn und Friedefürst, wenn er ein tausendjähriges Reich, so sagt die Schrift, aufrichtet unter seiner Herrschaft. Und seine Wiederkunft ist auch schon in Sacharja, einem kleinen Propheten des Alten Testamentes, geschrieben. Und da heißt es, und an jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten. Ihr wisst, wo Jesus bei Himmelfahrt gestanden hat? Auf dem Ölberg. Ne? Und so wie die Engel ihn mit einer Wolke erhoben weggehen sahen, so wird es wahrscheinlich genau umgekehrt sein. Er wird für die Welt sichtbar dann kommen. Die Christen werden vorher durch seine kommen in die Wolken schon abgeholt, aber zu dem Zeitpunkt wird die Welt sehen. Und das hat man sich früher nicht vorstellen können, wenn die Bibel sagt, alle Welt wird das sehen, wenn er kommt. Heute bei unserem Fernsehen kein Problem mehr, bei Internet und Fernsehen kein Problem mehr. Ne? Dinge, die die Schrift sagt, erfüllen sich, auch wenn es mit unserer Technik zusammenhängt. Und wir freuen uns auf dieses Wiederkunft. Denn Jesus hat in der Endzeitrede, wo er über die grausamen Dinge spricht, die noch auf uns zukommen, sagt er am Ende, erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Und das ist unsere Hoffnung. Und deshalb habe ich jetzt hier ganz wenig von dem gesagt, was in der Offenbarung noch vor uns liegt. Da gibt es eine Reihe Prophezeiungen, die uns Angst machen können. Aber am Ende steht immer, was Jesus sagt, erhebet eure Häupter, freut euch, unser Herr kommt und er wird ein Friedenreich aufrichten. Und deshalb können wir uns in allem trösten. Er sagt, vertraut auf mich. Auch wenn die Medien noch schreckliche Dinge berichten müssen, weil sie geschehen, erhebt eure Häupter und seht, dann komme ich wieder. Das ist unsere Hoffnung und dazu segne ich euch im Namen Jesu, dass diese Hoffnung, diese Gedanken immer da sind, wenn unser Fernsehen, wenn unsere Zeitungen etwas anders berichten. Es wird dunkel in der Welt, keine Frage, das bestätigen schon viele. Aber wir haben das Licht, unser Herr kommt bald und wir haben ihn jetzt schon in unserem Herzen. Und dazu segne ich euch im Namen Jesu. Amen.